SRF 1. SRF 1 Forum.
Herzlich willkommen zu dieser Diskussionssendung, wo ihr von daheim aus könnt mitdiskutieren, heute zu einem Thema, das betroffen macht. Das Flüchtlingsdrama im Mittelmeer. Was muss passieren, dass so Tragödien verhindert werden können? Leider tut diese Sendung meine Kollegin Simon Hulliger.
Es sind Nachrichten gewesen, wie die, die uns in der letzten Woche zu denken gegeben haben.
Wieder hat sich südlich der italienischen Insel Lampedusa ein Flüchtlingsdrama ereignet.
Die vielleicht schwerste Flüchtlingstragödie im Mittelmeer.
Im Mittelmeer sind offenbar 3 weitere Boote mit Flüchtlingen in Seenot.
Flüchtlingsdramen auf dem Mittelmeer, Menschen auf der Flucht, zusammengepferchte, kaum seetüchtige Boote, Menschen, die ihr Leben verlieren, die Elend ertrinken und Schlepper, die an diesem Leid Geld verdienen. Letzten Sonntag über 800 Tote bei einem Schiffsunglück vor der libyschen Küste. Ein trauriger Höhepunkt in einer langen Serie. Nur in diesem Jahr sind schon über 1000 Menschen in diesem Meer gestorben. Menschen in Not ist Hilfe zu leisten, meint der SRF1-Hörer Markus Schwarz aus Bieterle. Er hat seinen Kommentar bei uns auf srf1.ch geschrieben. Menschen in Not ist Hilfe zu leisten. Die Frage ist aber, wie? Was muss denn jetzt passieren? Ich begrüße bei mir in der Sendung ganz herzlich den Nationalrat von der CVP, der Gerhard Pfister. Herr Pfister, wenn ihr die Bilder gesehen habt, von diesen Booten, völlig überfüllt, von diesen Menschen, was ist euch da durch den Kopf gegangen?
Man ist erschüttert, man glaubt es hier nicht und gleichzeitig muss man doch ein bisschen feststellen, es gibt einen gesellschaftlichen, auch medialen, ein bisschen einen Zynismus. Ich kann mich erinnern, wo Lampedusa passiert ist, ist der Herr Barroso gerade runter, hat reagiert und gesagt, das darf nie mehr vorkommen. Wir hatten vor ein paar Monaten die Katastrophe gehabt mit einem führungslosen Schiff, wo auch ähnlich viele hundert Flüchtlinge in dem Schiff eingepfercht sind und nur knapp nicht umgekommen sind. Und jetzt, eigentlich muss man sagen, der Aufreger ist ja eigentlich die schiere Zahl von einem Ereignis. Und man vergisst dann leicht, dass 800 über Wochen hinweg eben auch schon das Schicksal erlitten haben. Man ist auch, muss man ganz offen eingestehen, man ist auch hilflos.
Ich begrüße ganz herzlich auch Beat Meiner, Generalsekretär von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Was ist euch durch den Kopf gegangen, als ihr die Bilder gesehen habt, Herr Meiner?
Ja, zuerst mal macht es einem einfach unheimlich traurig. Die Menschen, die so viel Leid schon erfahren haben, die zum Teil Monate oder Jahre lang auf der Flucht sind, die ein schreckliches Schicksal haben, die die einzige Hoffnung haben, nach Europa zu gelangen, um ihr Leben zu retten und vielleicht ein würdiges Leben können führen in Zukunft, dass die in so grossen Zahlen einfach sterben in dem Mittelmeer, wo quasi zum Massengrab wird für die Flüchtlinge. Das ist das eine. Und das andere ist, es macht mich auch natürlich wütig, weil ich sehe auch den Zusammenhang, oder? Warum passiert das? Das passiert natürlich darum, weil wir uns in Europa so abschotten, weil wir Grenzzäune haben, weil wir Wachtürme haben. Wir fallen fast zurück eigentlich in die Zeit vom eisernen Vorhang. Europa tut sich einschliessen, tut die anderen ausschliessen und es wird immer schwieriger, das zu überwinden. Und das ist eigentlich der Preis von dieser Hochrüstung, die die Flüchtlinge zahlen, die das Leben lassen, da dabei.
Also die Festung Europas, quasi, die ihr als Ursache seht für die Dramen, das möchte ich dann gerne noch diskutieren in dieser Stunde hier auf SRF 1 in der Sendung Forum. Ich würde zuerst gerne Hassan Sisman auch bei uns in der Sendung begrüßen. Er ist als Kind von Somalia in die Schweiz kam mit dem Flugzeug, kurz bevor der Bürgerkrieg dort ausgebrochen ist. Heute engagiert er sich in der somalischen Diaspora hier in der Schweiz. Herr Sisman, ihr kennt Menschen aus Somalia hier in der Schweiz. Menschen, die genau so eine Flucht hinter sich haben, die mit dem Boot über das Mittelmeer geflohen sind. Was erzählen die euch?
Also erstmal finde ich das sehr traurig, was jetzt passiert ist. Für uns ist es eigentlich nicht etwas Neues. Das passiert schon in den letzten Jahren, sind Leute untergekommen. Es muss einfach ein grosser Unfall wie jetzt passieren, damit überhaupt Europa reagiert. Die Leute, die hierher kommen, sind sehr traumatisiert. Sie flüchten hier in Europa, vor allem hier in der Schweiz, um ein besseres Leben zu haben. Die Leute sind, vor allem Frauen, werden in der Sahara von irgendwelchen libyschen Söldnern vergewaltigt, kommen da hin über das Mittelmeer, müssen irgendwelche von Hunderten von Dollar zahlen, um überhaupt ein neues Leben in Europa zu können. Aber die Realität hier in Europa ist eigentlich anders. Die Leute denken, die kommen da hin, das ist Paradies. Aber wenn sie da sind, dann sehen sie, dass da nicht eigentlich der Paradies ist, sondern die werden abgeschottet von der Europäischen Union und von den europäischen Bürgern.
Der Exekat, die zahlen ganz viel Geld, oder? Das sind manchmal mehrere Monatslöhne, die diesen Schlepper zahlen. Wie kommen sie denn in Kontakt mit diesen Schleppern? Wie läuft das ab? Haben Sie nicht das erzählt?
Ja, das ist eigentlich sehr einfach. Es läuft über Telefonie und SMS. Man sagt denen zuerst, ich möchte gerne über Äthiopien, und dann gehen sie einfach über Äthiopien. Dann wartet einfach jedes Söldner oder jeder Schlepper wartet auf der Grenze, um die Kandidaten zu holen. Dann haben sie Geld von Gouverne, von einigen von Tausenden von Dollar. Dann tun sie von Grenze zu Grenze das Geld überweisen. Vor allem haben sie das Geld nicht bar, dann müssen sie das Geld über irgendwelche Familien außerhalb von der Europa oder auch in Amerika über Hawala-System übertransferiert werden, und so tun sie eben die Schlepper zahlen.
Und das ist natürlich auch eine Abhängigkeit, die man hat, oder? Man ist dann auf Gedeih und Verderb denen einfach ausgeliefert, diesen Schlepper.
Man ist denen ausgeliefert, vor allem wenn Frauen dabei sind und Kinder, ist auch die Gefahr, dass Vergewaltigungen oder Misshandlungen da stattfinden, ja.
Was erzählen die Leute euch, wenn sie jetzt, wo sie die ganze Dramatik von dieser Flucht erlebt haben, würden sie es nochmal machen, wenn sie wissen, was dann erwartet?
Nein, also wenn sie wissen, was dann erwartet, würden sie nicht machen, aber um ein besseres Leben zu haben, würden sie trotzdem auf den Weg gehen. Ein Schicksal oder ein Fall, der mich eigentlich sehr bedauert, ist es so gewesen, dass eine Familie von Kindern hat müssen über den Mittelmeer gehen und hat müssen eigentlich die Tage lang, wo sie über dem Mittelmeer waren, nichts zum Trinken gehabt und nicht das Salzwasser können trinken, ist es denen angeboten worden, eine von denen Mitfahrten Urin oder auf Deutsch gesagt Urin zu trinken oder zu kaufen. Einige von Tausenden, also respektive 50 oder bis 60 Dollar, haben sie bis einen Liter Urin müssen kaufen. Also überhaupt können zu leben. Also das ist eine von den kleinen Geschichten, wo die Leute mitleben müssen. Aber es ist noch grösser, indem die traumatisiert sind, wenn sie alle in die Schweiz kommen. Ja.
Eindrückliche Geschichten, die ihr uns erzählt. Hasan Zeissmann, der jetzt gesehen als Kind aus Somalia daher ist gekommen, schweizerisch und sich engagiert in der somalischen Diaspora hier in der Schweiz. Das Flüchtlingsdrama im Mittelmeer, das ist das Thema heute in der Sendung Forum. Was kann man machen, für dass sich so Dramen nicht wiederholen? Wer ist jetzt in der Pflicht? Was muss passieren? Eure Meinung nimmt uns Wunder. Ihr könnt uns euren Kommentar auf unser Internet schreiben unter srf1.ch. Das Kommentarfeld ist unter der Sendung Forum. Oder ihr könnt auch anrufen auf Telefonnummer 0848 440 222 0848 440 222. Und bereits jetzt am Telefon ist der Amor Ben Hamida, Schweiz-Tunesier. Er ist Autor und Kulturvermittler. Grüß dich, Herr Ben Hamida.
Guten Abend miteinander, guten Abend, Frau Holliger.
Wir reden in dieser Stunde darüber, was man muss machen, was man muss anpacken. Wenn ihr etwas könntet verändern, Herr Ben Hamida, was wäre das?
Also ich bin sehr der Meinung vom Herrn Pfister, dass jedes Mal, wenn so ein Desaster passiert, alle Politiker wieder sich sagen, jetzt treffen wir uns, jetzt wollen wir dann einen Plan haben, jetzt machen wir dann etwas dagegen, und 3 Monate später passiert es wieder. Und das darf in Zukunft meiner Meinung nach einfach nicht mehr passieren, weil auch in 10 Jahren, wenn nichts in Afrika, in Nordafrika passiert, dann wird auch in 10 Jahren werden so Katastrophen passieren. Ich habe das Gefühl, es ist im Moment wie ein Haus, wo abbrennt ist, da kann ich nur noch Trümmer zusammenräumen. Ich kann nicht mehr den Brand verhindern. Wir müssen versuchen, von Europa aus den Brandherd eigentlich zu lösen. Und darum sind wir der Meinung, auch mit diesem kleinen Verein, wir helfen an Ort und Stelle. Weil irgendwo ist jeder Afrikaner, also nicht jeder, aber jeder zweite Afrikaner in einem Kriegsgebiet, in einem wirtschaftlich schlechten Gebiet, Kandidat für Europa. Und das ist eine schwierige Situation, die auf die EU und auf Europa generell zukommt.
Also Hilfe vor Ort, sagt ihr, das wäre das Stichwort, das euch wichtig erscheint jetzt. Dass man schaut, dass die Leute dort unten bleiben können und dort unten leben können.
Ja, das wollen sie auch. Also garantiert. Ich habe mit vielen Leuten geredet, damals von den Tunesiern. Und Tunesien ist ein bestes Beispiel, dass die Politik wirklich etwas lernen davon. Es hat 2011 und 2012 viele Flüchtlinge, dann hat es 13 abgenommen und jetzt hat es fast keine Tunesier mehr, wo kommen. Warum? Weil das Land langsam ein bisschen stabiler ist, obwohl es noch Schwierigkeiten hat, weil man langsam ein bisschen einen Horizont sieht. Und wenn man das jetzt in anderen Gebieten würde erreichen, in Libyen, in Ägypten, in Syrien irgendwann, dann hört das automatisch auf. Niemand verlässt sein Land und nimmt so einen Weg über Lampedusa oder sonst einen Mittelmeerweg, um eine Chance von 50% überlebend anzukommen. Also wenn er die Möglichkeit hat, einen Job zu haben, seine Familie zu ernähren, dann bleibt er daheim. Das ist sicher, hundertprozentig.
Herr Benamida, herzlichen Dank für das Statement, für euer Telefon. Merci vielmals. Ich würde es gerne aufnehmen, was er sagt. Oder niemand geht freiwillig. Wir haben vorhin auch die Geschichte gehört vom Herrn Zissmann. Es sind schreckliche Geschichten. Herr Pfister, wieso machen es die Leute gleich? Warum wählen sie den Weg über das Mittelmeer? Oder anders gefragt, welche Alternativen hätten sie?
Warum machen sie es? Das ist eine schrecklich einfache Wahrheit, weil jeder Mensch will, bevor er noch wirtschaftliche Existenz will, glaube ich, will er einmal Sicherheit um Leib und Leben und seine Familie. Und das ist ein Urbedürfnis, das jeder Mensch hat. Und schon dort fängt es an. In Afrika gibt es grosse Teile, wo das nicht der Fall ist. In Kriegsgebieten, in anderen Gebieten. Und dann gibt es einen zweiten, absolut legitime Motivation für jeden Mensch, dass er sein Leben selber will in die Hand nehmen und überleben und wirtschaftlich vorwärts kommen. Und auch das ist in Afrika nicht möglich. Ich glaube, der Herr Benhamida hat es richtig gesagt. Oder? Ich muss einfach wieder darauf hinweisen, die Quellen muss man angehen, die Ursachen muss man angehen, aber das ist ein Prozess, der nicht über Nacht geht. Das braucht sehr viel Zeit und ganz unmittelbar muss man sich darauf fokussieren, dass die Schlepperwege unterbrochen werden.
Bevor wir auf die Punkte gehen, was man muss verändern muss, sagen wir jetzt gleich noch, wenn wir jetzt eine Flüchtlingsfamilie nehmen aus Syrien, die offensichtlich an Leib und Leben bedroht ist. Was kann die jetzt konkret unternehmen, dass sie in Europa Asyl bekommt? Wie geht das?
Der häufigste Fall, ich weiss jetzt nicht, ob man von typischen Fällen kann reden, aber der häufigste Fall ist, dass jemand mal versucht, zum Land auszukommen. Und dann die meisten syrischen Flüchtlinge sind in den angrenzenden Ländern, Türkei, Libanon. Der Libanon hat gigantische Flüchtlingslager. Und viele von den Syrern sind dort eigentlich schon mal, ich sage jetzt mal, zufrieden, weil sie sind an Leib und Leben einigermaßen sicher. Und dann gibt es aber andere, die natürlich auch weiterkommen und die nach Europa wollen, weil sie sich dort auch Sicherheit und wirtschaftliches Aufkommen versprechen. Und diese Wege sind in aller Regel natürlich dann eben nicht legal. Und das davon profitieren die Schlepper.
Also keine legalen Möglichkeiten für Asyl zu kommen in Europa, Herr Meiner von der Flüchtlingshilfe.
Ja, das ist unsere grosse Widersprüchlichkeit. Oder? Wir haben zwar auf der einen Seite die Genfer Flüchtlingskonvention, die ja das als Menschenrecht festschreibt, Asyl. Die Schweiz ist da dabei, all die europäischen Staaten sind dabei. Und auf der anderen Seite unternimmt man alles, um den Weg zu verbauen, dass die Menschen gar nicht hierher kommen können. Der Herr Pfister hat gesagt, oder Libanon, auch Jordanien, Türkei, die leistet Ungeheuerliches. Oder? Die haben Millionen von Flüchtlingen dort. Und wenn man zum Beispiel den Libanon nimmt, jeder vierte Mensch im Libanon ist heute ein Flüchtling. Man muss sich das mal vorstellen, was das bedeutet für die Menschen, die schon dort gelebt haben, für die Libanesen. Oder? Alles ist total überlastet, die ganze Infrastruktur, alle Service Public, die Schulen, die Spitäler, alles. Oder? Und die Menschen, die haben ja nichts. Also die tun alle Ersparnisse, die sie vielleicht gehabt haben, die werden aufgebraucht. Sie müssen von irgendetwas im Leben und dann müssen sie nachher ihren Unterhalt verdienen. Und das ist eine soziale Zeitbombe. Oder? Das heisst, es gibt einen wahnsinnigen Druck. Und dass jetzt Menschen, die Frage ist ja, warum nehmen die das Risiko auf sich, um nach Europa zu gelangen, Das ist eben darum, weil es dort keine Möglichkeit mehr gibt und sie unter einem wahnsinnigen Druck stehen. Dann ziehen die das können, ziehen eben weiter. Und wieso gehen sie nicht den direkten Weg über die Türkei, Griechenland nach Europa, weil dort eben alles verbaut ist. Darum nehmen sie den Weg über
also
Libyen.
Also verbaut mit Grenzen, gesicherte Grenzen, Grenzzäune etc.
Ganz genau.
Also Herr Fischer, ist das Meer eigentlich der einzige Weg, den sie wählen können?
Das Meer ist im Moment der einzige Weg und aus meiner Sicht ist das auch ein Ansatz, den man wirklich prüfen muss. Ich glaube, Europa muss rausgehen, muss übers Meer gehen und muss Asylgesuch in anderen Ländern, insbesondere auch in Nordafrika, können behandeln und dort die Anspruch haben auf einen Asylgrund nach Europa mit übernehmen und die aber, die keinen Asylgrund haben, sicher irgendwo lassen und nicht gerade ins Kriegsgebiet zurückschicken, aber trotzdem nicht alle auf Europa hineinlassen.
Also das wären die Auffangzentren, die man bauen könnte an der afrikanischen Küste. Und ich würde das gerne jetzt aufnehmen, die Frage von Europa. Meine Kollegin Karin Rüffli schaut sich eure Kommentare an, die ihr schreiben könnt, auf srf1.ch bei der Sendung Forum. Und auch da werden quasi Bedingungen oder Erwartungen an die EU formuliert.
Ja, das ist richtig und es geht so tendenziell Länder auch in die Richtung, wo wir jetzt schon gehört haben, Hilfe vor Ort, sagen viele. Wenn es um die EU geht, schreibt Gerhard Bieri aus Güschi im Kanton Freiburg. Er fordert von der EU, dass sie sich sofort einigt, richtige Entscheidungen trifft und die auch sofort durchsetzt. Grundsätzlich ist er für geschützte Auffanglager vor Ort, alles andere sei für Europa nicht mehr finanzierbar. Dann hat der Markus Schwarz aus Bieterle geschrieben, er findet, Europa müsse aus der postkolonialen Schockstarre kommen und endlich die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung aufbauen. Das DEZA, also die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, hat im letzten Jahr über 70 Millionen Franken für humanitäre Hilfe zu Afrika investiert. Für die Entwicklungszusammenarbeit hingegen investieren wir fast nichts. Mittel- und langfristig wäre das aber gut investiertes Geld, meint er. Die Industrialisierung von Afrika sei eine Chance für die Zukunft. Und dann noch der Stefano Gigon aus Biel meint, vor EU sei nicht mehr zu erwarten als das obligate Gruppenbild. Er findet, Massnahmen müssen wir zuerst in Afrika durchsetzen, wo durch Machtmissbrauch und Korruption Staatsgelder verschwinden und der verarmten Bevölkerung eben schlussendlich nichts anderes als Flucht übrig bleibt.
Also wir haben Auffangzentren gehört, wir haben gehört, dass man quasi die Wirtschaft in Afrika probiert anzukurbeln mit einer ehrlichen Wirtschafts- und Entwicklungspolitik und wir haben gehört, es schaut wahrscheinlich nicht viel mehr raus bei diesem Sondergipfel als ein Gruppenbild. Die ersten zwei Punkte würde ich gerne mit meinen Gästen vertiefen, würde jetzt aber schnell auf Brüssel schalten, wo unser Korrespondent von Schweizer Radio SRF in Brüssel, Oliver Washington, ist vor Ort und verfolgt den Gipfel, den Sondergipfel von der EU-Staats- und Regierungschefs. Und der sollte eigentlich in diesen Augenblicken zu Ende gehen. Oliver Washington, ist er zu Ende jetzt?
Nein, er ist noch nicht zu Ende. Ich schaue hier nebenan auf den Bildschirm, wo dann die Pressekonferenz heute übertragen wird. Aber dort ist der ganze Saal, der ganze Pressekonferenzraum, der ist noch ziemlich leer. Da sitzt überhaupt niemand drin und er ist also noch nicht fertig. Sie sind immer noch am Diskutieren und so weiter.
Was aber nicht heisst, dass ihr nicht schon das eine oder andere wisst, wo bereits schon ist, kommuniziert worden, durchgesickert ist. Was könnt ihr uns sagen? In welche Richtung könnten die Beschlüsse gehen, die der Sondergipfel heute wird, zu Papier bringen?
Also ein Thema, das eigentlich zuvorderst steht, ist, inwiefern die EU wird die Hilfe ausbauen auf dem Mittelmeer. Und dort ist die Rede, dass die EU mehr Geld ausgeben soll in dem Vorbereitungsdokument, sozusagen, wo jetzt die Staats- und Regierungschefen darüber brüten. Dort ist die Rede von einer Verdopplung mindestens. Vorher hat es geheißen von Diplomaten, dass allenfalls dreimal so viel Geld könnte ausgegeben werden für die Hilfe, für die Rettungshilfe auf dem Meer. Aber auch bei dreimal so viel Geld muss man sagen, das ist eigentlich immer noch relativ wenig Geld. Und dann sollen dann mehr Schiffe eingesetzt werden. Die ganz zentrale Frage bei dieser Hilfe ist, inwiefern auch der Aktionsradius der Schiffe soll, ausgeweitet werden, also inwiefern die Schiffe wirklich näher vor die libysche Küste fahren oder nicht, um eben dann auch näher bei diesen Schiffen zu sein, die dort in Seenot geraten. Und da ist in dem Dokument, das ich jetzt habe, wo ist von dem eben nicht dreht, dort ist explizit, das ist das nicht erwähnt, dass man auch den Aktionsradius ausdehnen soll. Und
vielleicht insofern wäre ich da jetzt mal Ja, zum Einwerfen für die, die es nicht mehr so präsent haben, Mare Nostrum, das war die Seerettungsaktion, die Italien geleistet hat und wo eben der Radius grösser hatte und wo näher an die libysche Küste hergegangen ist. Frontex, die jetzt in Betrieb wird von der EU, hat einen kleineren Radius und ihr habt das Gefühl, dass der nicht wird erweitert werden.
Also aufgrund von dem Dokument, das ich jetzt habe, das ist das Dokument, wo die Staats- und Regierungschefen darüber brüten zurzeit, aufgrund von dem Dokument, ist es mindestens Status dort und explizit drin, was nicht heisst, dass sie es vielleicht doch machen. Aber einfach, wenn ich das Dokument sozusagen mal als Ausgangspunkt nehme, dann muss man mal da vorsichtig sein. Und dann gibt es dann eben noch ganz viele andere Punkte. Vielleicht zwei Sachen, die ich noch gerne mit kurz aufgreifen möchte, die vorher in der Diskussion gefallen sind. Legale Einwanderung sozusagen, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, dass sie eben nicht übers Meer kommen müssen. Dort muss man sagen, ist das, was die EU da anbietet, fast schon lächerlich. Sie streht von einem Projekt von 5'000 Flüchtlingen, die allenfalls in die EU eingeflogen werden und dann eben da auf die Länder verteilt werden. 5'000 im Vergleich zu Millionen, das ist erwähnt worden. Libanon und so weiter, ist das wirklich eine vernichtend kleine Zahl. Und dann das andere Thema noch, allenfalls Zentren in Nordafrika, dass sich Flüchtlinge dort melden können und dann sich eben dort registrieren lassen. Das ist mindestens bis jetzt überhaupt kein Thema. Also dort muss man sagen, sehr eine defensive Haltung von der Europäischen Union.
Merci vielmals für den Moment, Oliver Washington in Brüssel. Falls die Pressekonferenz jetzt noch anfällt, schalten wir dann gerne noch mal zu euch auf Brüssel. Also sehr eine defensive Haltung. Wenn ihr das hört, Herr Meiner von der Flüchtlingshilfe, seid ihr enttäuscht oder habt ihr nicht viel mehr erwartet?
Nein, ich habe nicht viel mehr erwartet, aber es ist so, dass man natürlich muss jetzt die Situation wirklich vertieft bearbeiten. Man muss die Dynamik, die jetzt entstanden ist, die muss man nutzen. Oder? Das geht einfach nicht mehr. Wir können nicht mehr länger das hinnehmen, dass so viele Menschen sterben im Mittelmeer. Das heisst für mich ganz klar, die Seenotrettung, die vorher die Aktion von den Italienern Mare Nostrum geleistet hat, das muss unbedingt, und zwar so schnell wie nur möglich, muss das wieder aufgenommen werden, weil die Menschen sind jetzt auf dem Meer, oder? Jeden Tag legen das Boot ab und jeden Tag besteht das Risiko, dass weitere Menschen das Leben verlieren. Dann, ich will es wirklich nochmal sagen, die Flucht muss man legalisieren, man muss die Fluchtwege aufnehmen. Es ist ja absurd, wenn man sagt, Flüchtlinge gibt man Schutz, aber man lässt sie gar nicht kommen.
Aber was heisst denn das, Fluchtlegalisierung? Wie würde das konkret aussehen?
Ja, ganz konkret heisst das, dass man die Grenzen aufmacht. Man darf nicht sich abschotten mit so Zäunen, sondern man muss die Menschen den Zugang nach Europa ermöglichen und dort ein faires Asylverfahren durchführen und die den Schutz brauchen, denen muss man den Schutz geben. Man muss sich ja mal überlegen, von diesen nahezu 60 Millionen Menschen, die heute auf der Flucht sind, oder, sind weit über 90% befinden sich in den Herkunftsregionen, entweder noch im gleichen Land oder in Syrien selber. Es gibt auch Millionen von Vertriebenen, die nicht mehr dort leben, wo sie vorher gelebt haben. Und Europa nimmt nur ganz einen kleinen Teil von diesen Flüchtlingen. Das heisst, wir müssen einfach mehr leisten in dieser Hinsicht. Wir müssen mehr Flüchtlinge auch in Europa aufnehmen.
Jetzt weiss man, dass in Libyen 1 Million Leute oder dass sie auch Schätzungen darauf warten, dass sie auch den Weg gehen können, über das Mittelmeer nach Europa wetten. Denen würdet ihr sagen, die sollen kommen können, die sollen die Möglichkeit haben, hier um Asyl zu fragen.
Man muss schauen, das international koordiniert zu machen. Das Flüchtlingshilfswerk der UNO, UNHCR, das tut ja überall die Flüchtlingslager betreiben. Und wenn man mit dieser Organisation zusammenarbeitet, das sind sogenannte Kontingenzaufnahmen oder auf Deutsch, in Deutschland sagt man Neuansiedlung von Flüchtlingen, wo man die Menschen auswählt, wo man sieht, das sind Flüchtlinge, das sind Menschen, die unbedingt irgendwo eine Chance haben, um ein neues Leben anzufangen, dass man so koordiniert Menschen kann aufnehmen in Europa. Und das ist natürlich die Zahl, die vorher genannt worden ist, von Herrn Washington, 5'000. Das ist einfach lächerlich. Man muss ja sehen, die Schweiz, der Bundesrat, hat am 6. März beschlossen, dass die Schweiz zusätzlich 3'000 Flüchtlinge aufnimmt in den nächsten Jahren. Das war ein sehr gutes Zeichen gewesen. Jetzt sollte man sich dafür einsetzen, dass Europa nachzieht. Und dann könnte man eine sehr grosse Zahl von Flüchtlingen so in Europa aufnehmen.
Herr Pfister, die Flucht legalisieren, wie es der Herr Meiner hat gesagt. Wäre das eine Möglichkeit, für so Dramen zu verhindern?
Ich habe eine andere Meinung als der Herr Meiner. Ich glaube, Wir haben eine Situation, wo man vergleichen kann, wie wenn ein Haus brennt. Wenn ein Haus brennt, dann müssen Sie zuerst einmal schauen, dass die, die unmittelbar bedrängt sind, dass die gerettet werden. Das ist die Situation auf dem Mittelmeer. Dann müssen Sie dann aber irgendwann einmal die Ursache von der Brand hinterher.
Und ich glaube, das heisst, Seerettung ausbauen?
Seerettung kann man ausbauen. So wie es jetzt angedenkt ist, glaube ich nicht, dass man sie wirklich effektiv wird machen will. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt den Radius ausweiten und die Schlepperschiffe quasi früher gehen auffangen, dann ist das, so zynisch dass es mag sein, ist das unter Umständen ein Anreiz, dass noch mehr kommen. Und irgendwann muss man einfach sagen, ist auch für Europa ist ein schier quantitatives Problem. Sie können nicht 1 Million auf Europa reinnehmen. Und selbst wenn sie es könnten, müssten sie beim Millionen und Einsten dann irgendwann einmal eine Grenze setzen. Darum, wenn eine Hilfe und wenn Schutz bietet, dann aus meiner Sicht die UNO, und zwar jetzt konkret im Moment in Libyen, dort auch wirklich unsere Interessen durchsetzen, dort internationalen Schutz bieten, Asylverfahren behandeln und die, die dann dürfen nach Europa kommen, weil sie einen Asylgrund haben, auf Europa reinnehmen und dort proportional auf alle Länder verteilen in Europa.
Der Verteilschlüssel, wo man ja auch schon viel darüber gehört hat. Ich würde gerne, Herr Meiner, ich habe schon wieder das Mikrofon gepackt, könnte nachher wieder etwas sagen, aber schnell Marlies Rohr von Teufental in der Sendung begrüßen, eine SRF1-Hörerin, die uns zulässt. Frau Rohr, ihr habt eine Frage.
Ja, ich habe eine Frage. Warum, dass die vielen, vielen Journalisten, die wir haben, in Europa nicht ein besseres, ein exakteres Bild können vermitteln von Europa? Weil viele, viele haben offenbar ganz eine falsche Vorstellung. Und ein grosses Problem ist halt die Bevölkerungsexplosion. Wir bringen unsere Medizin, aber offenbar kann man nicht verlangen, dass dann gleichzeitig die Leute weniger Kinder haben.
Ich würde die Frage gerne aufnehmen, Frau Rohr. Merci vielmals. Vielleicht gerade der Herr Zismann fragen, der sich in der somalischen Diaspora in der Schweiz engagiert und wo mir das im Vorgespräch eigentlich auch gesagt hat. Oder er hat es vor der Sendung schon gesagt. Die Leute haben eigentlich häufig ganz eine falsche Vorstellung von dem, was sie hier in Europa erwartet. Heißt das, dass auch ihr von der Diaspora eigentlich auch in der Pflicht, auch in der Verantwortung steht, eure Leute zu informieren, wie es eigentlich wirklich abläuft, wenn man nach Europa kommt? Dass das vielleicht gar nicht so viel mit dem gelobten Land zu tun hat, was sich die Leute vorstellen?
Also, die Leute haben eigentlich auf Deutsch gesagt, das ist ein falsches Bild von Europa. Vor allem somalische Leute. Somalische Leute sind keine arme Leute. Die kommen da um Sicherheit, um Schutz zu suchen. Und wenn sie da kommen, dann sehen sie da, sie haben nicht die Sicherheit oder das Willkommen, das sie erwartet haben. Es ist nicht eine willkommene Gesellschaft in der Schweiz. Man tut denen nicht willkommen. Man tut denen einfach irgendwelche Container als Asylsitz oder irgendwo in Bergen verschotten, damit sie das Angst überkommen und damit sie wieder das Land verlieren. Die somalischen Leute kommen Sicherheit da an der Suche in der Schweiz und nicht um welche wirtschaftliche Existenz. Somalia ist ein reiches Land. Also Somalia ist nicht ein armes Land. Die Bevölkerung ist ungefähr 12 bis 13 Millionen und die kommen Sicherheit suchen. Das Problem ist, die Leute oder die Leute, die da ankommen im Mittelmeer, man muss den Leuten vor Ort helfen. Und nicht da irgendwelche Aktionen im Libyen oder irgendwelche Zentrum noch aufbauen.
Die sagen da, ihr wollt jetzt im Herbst wieder auf Somalia gehen und die Leute dort informieren dort und eben auch sagen, es ist eine gefährliche Flucht, die ihr da wagt. Also ist es vielleicht manchmal so, dass die Informationen von den Leuten, die hier in Europa sind, die sie abgeben, ihren Verwandten in Somalia, dass die vielleicht manchmal schon nicht ganz richtig sind?
Die Informationen, die somalische Diaspora sind eigentlich auch halb selbstschuld. Also wenn sie da ankommen, tun sie nicht ehrlich zu ihren eigenen Leuten sein. Also das heisst, die kommen da an, die sind nicht welche studierende Leute, irgendwelche Anwälte oder Politiker, die in Somalia hohe Rang geschaffen haben. Da kommen sie an, können kein deutsches Wort, dann gehen sie irgendwo als Restauranthilfe oder irgendwo im Küche arbeiten oder im Reinigungsabteilung. Und dann gehen sie irgendwann in Somalia und sagen, ja, ich arbeite in der Schweiz irgendwelche Rechtsabteilung oder ich bin ein Anwalt in der Schweiz. Aber die Wahrheit ist, die Leute schämen sich aus Stolz, denen sagen, ich arbeite jetzt als Reinigungsmitarbeiter in der Schweiz. Also die tun nicht die Wahrheit sagen. Das heisst, ich muss jetzt, als ein somalischer Diaspora, haben mir jetzt die Aufgabe gemacht, Somalia jetzt anzugehen. Ich muss da in irgendwelche Organisation aufbauen und muss meine eigenen Leute informieren, dass sie ein falsches Bild von Europa haben.
Ein falsches Bild von Europa.
Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, was Sie gesagt haben vorhin, Herr Pfister. Oder? Das ist so bedauerlich, finde ich, dass man dann das Bild zeichnet von, ja, wenn man da aufmachen würde, dann kommen nachher alle von dem reden kein Mensch. Sondern man redet doch einfach davon, jedes Menschenleben zählt. Oder? Und wenn wir jetzt, anstatt zum Beispiel jetzt bei dem Entscheid vom Bundesrat zu bleiben, wenn wir jetzt 3'000 aufnehmen in den nächsten Jahren und vielleicht aufgrund von der Solidarität, die man mit dem auslösen kann, dass in Europa andere Länder sich auch entscheiden, so etwas zu machen, da reden wir nicht von Millionen, sondern da reden wir davon, dass vielleicht 100'000, 200'000 Menschen, die sonst überhaupt gar kein Leben, keine Lebensperspektive haben oder vielleicht sogar müssen sterben, dass man die retten kann. Das war doch im Zweiten Weltkrieg auch so gewesen. Ich meine, die Deutschen haben 6 Millionen Juden vergaset. Man hat die nicht alle können retten, aber man hat immerhin ein paar Tausend können retten jetzt in der Schweiz. Oder? Und die sind nachher das Leben lang dankbar gewesen und haben auch wieder können ein Leben führen und einen Beitrag leisten zu der Gesellschaft. Um das geht es doch.
Verratet Europa seine Werte?
Überhaupt nicht. Ich möchte auch Herr Sismann doch ein bisschen eine andere Darstellung geben. Die Schweiz ist das Land, wo proportional zur Bevölkerung relativ viel Asylbewerber bei sich aufnimmt und natürlich nicht überall sehr optimale Unterkunft zur Verfügung stellt, aber gemessen an anderen europäischen Ländern ist das also sehr, sehr gut, was wir da machen. Man kann immer mehr machen und dann komme ich zum Herrn Meiner, der sagt, es macht doch nichts oder es ist doch sinnvoll, 3'000 aufzunehmen. Sie haben vorher auf die Frage von der Frau Hulliger geantwortet, was machen wir, wenn eine Million in Libyen wartet und überkommt und Sie haben angedeutet, dass eine Million selbst für Europa kein Problem ist. Und ich glaube einfach, wir müssen irgendwo auch über die Höhe von diesen Zahlen reden und irgendwann auch mal klar sagen, es ist genug und mehr können wir nicht machen. Es sei denn, wir machen es vor Ort, zum Beispiel in Libyen oder Nordafrika.
Ich würde gerne meine Kollegin Karin Rüffi noch mal zuschalten, die Online-Kommentare anschaut. Da ist noch eine Meldung reingekommen, die spannend sein könnte.
Genau, es zeichnet sich ab, dass gewisse Kommentare, die noch vielleicht eine andere Perspektive reinbringen. Der Herbert Rampus-Kamm findet es komisch, dass Europa für alles eine Lösung sollte haben. Afrika könnte auch etwas dazu tun. Und er hat auch gelesen in der Presse, dass offenbar in den afrikanischen Zeitungen die Dramen überhaupt nicht beschrieben werden. Und er findet im Prinzip, dass eben Hilfsgelder würde gegen die korrupte Regierung hingegen gerne entgegennehmen. Also das heisst, so der Ball Richtung Afrika, dass man dort mal genauer her schaut.
Machen wir doch das gerade, Herr Meiner. Sollte auch Afrika eine aktive Rolle spielen? Ist es manchmal noch ein bisschen einfach, immer gerade als Reflex zu sagen, Europa, jetzt ist der Ball bei euch, macht etwas.
Ja, man muss einfach Tatsachen in die Augen schauen. Oder? Die ganz viele afrikanische Länder, die sind, so wie es jetzt gerade beschrieben worden ist, die sind total korrupt. Da hat es eine Elite, die vielleicht von 1% der Bevölkerung, die den ganzen Reichtum kontrolliert. Und der Rest der Bevölkerung lebt in totaler Armut und um einen täglichen Überlebenskampf. Wenn Sie zum Beispiel Nigeria nehmen, oder? Wenn Sie schauen, was in diesem riesigen Land mit etwa 170 Millionen Menschen abgeht, da muss ich das mal versuchen vorzustellen. Da würde jeder von uns würde auch versuchen, irgendwie wegzukommen, weil das einfach kein Leben ist. Das ist für einen selber kein Leben. Das ist kein Leben für die eigenen Kinder. Das ist völlig verständlich. Jetzt, wenn Sie das
auch eine Möglichkeit, dass man Druck aufbauen, politischen Druck auf die Regierung?
Ja, zum absolut. Ich meine, wir müssen unsere Handels- und Wirtschaftsbeziehungen müssen wir verändern, damit die Länder auch auf den grünen Zweig kommen können. Wir dürfen nicht mit diesen korrupten Politikern zusammenarbeiten. was man da sieht, ist, oder? Wir leben, viel von unserem Wohlstand, der beruht natürlich darauf, dass es auf der Welt so Länder gibt, wo man sehr günstig all die Rohstoffe zum Beispiel einkaufen, die wir brauchen für unsere Industrie. Und das sind so Verhältnisse, wo ganz wenige nur profitieren in Afrika. Und wir profitieren davon, aber der grösste Teil der Bevölkerung lebt im Elend.
Ueliger Ribi wartet schon ganz lange am Telefon, ein SRF1-Hörer. Grüße, Herr Ribi.
Ueliger.
Wir haben jetzt gehört, dass man Afrika auch mehr in die Pflicht nehmen müsste. Ist das auch eure Position?
Sicher, aber was mich eigentlich am Ganzen stört, ist, dass man mehrheitlich jetzt hier oben von Europa redet. Wenn man das sich bewusst wird, wie eigentlich die Vereinigten Staaten von Amerika über mehrere Jahrzehnte den Nahen Osten destabilisiert haben mit ihrer Politik, dann finde ich eigentlich, sie haben den Schlamassel zu einem grossen Teil. Ich denke an Libyen, ich denke an Irak, ich denke an Syrien, haben die Amerikaner das verursacht. Und die müssen wir unbedingt mehr eigentlich in die Pflicht nehmen. Oder? Und
mehr
ich wäre eigentlich auch froh, wenn der vielleicht für die Pressekonferenz in Brüssel Herr Washington das könnte stecken, ob er das dort könnte fragen, ob man auch in die Richtung etwas unternehmen will. Weil Amerika hat es zu einem grossen Teil verursacht und die schauen von weit zu und leisten keinen grossen Beitrag oder übernehmen keine Flüchtlinge.
Herr Gribi, der Herr Pfister hat ganz fest genickt, wo ihr geredet habt, und der Herr Washington hat euch auch gehört, oder Herr Washington in Brüssel?
Ja, ich habe ihn auch gehört, mit grossem Interesse.
Und hat die Medienkonferenz angefangen, vielleicht gerade mal schnell eine Zwischenmeldung?
Nein, die hat noch nicht angefangen.
Also gut, aber der hat einen Auftrag von uns jetzt in Washington, ne, für diese Medienkonferenz. Herr Pfister, der hat genickt, weil er gesagt hat, man sollte auch die USA in Pflicht nehmen.
Ich möchte auf den Herrn reagieren, auf den Gribi ganz kurz. Es haben beide recht. Und wir müssen als Europäer erstens einmal von unserem Selbst... Wir schämen uns ja noch fast, oder? Und mit dem schlechten Gewissen fühlen wir uns eigentlich übertriebenermassen schuldig an diesen Katastrophen, die passieren. Und wir müssten viel selbstbewusster sagen, wenn die Afrikaner uns vorwerfen, wir seien eine Festung, dann müssen wir den Vorwurf auch ein bisschen zurückgeben an die Regimes, die davon profitieren, dass die Leute, die nicht mehr bei ihnen leben können, dass die dann auf Europa kommen. Und wir müssen aus dem Gedanken aus uns sehr viel mehr dort unten einmischen und diesen Regimes zeigen, dass das mit unseren Rechtsvorstellungen nichts gemeinsam hat. Bei der wirtschaftlichen Entwicklung bin ich anderer Meinung als der Herr Meiner. Das beste Mittel ist wirtschaftliche Entwicklung, aber nicht mit einem Ansatz von Entwicklungshilfe. Wir müssen ihnen helfen, sondern wir müssen ihnen helfen, damit sie sich selber helfen können. Und noch ein letzter Satz zum Herrn Gribi. Wenn er die USA zu Recht kritisiert, weil es einfach immer zwar die Regimes wegbomben, aber sich nicht überlegt, was nachher passiert, dann muss ich den Vorwurf sicher unterstützen. Aber wir müssen dann dort auch noch über die Rolle von Russland und China reden, die ebenso zynisch Grossmachtspolitik in Syrien zum Beispiel durchsetzen.
Ihr sollt es ja gut, Herr Pfister, wenn ihr das so sagt, oder? Dass man muss gegen die Regime vorgehen. Aber was nützt das den Leuten, die heute und morgen in Not sind?
Das habe ich gemeint vorher, oder? Wenn das Haus brennt, müssen sie sich zuerst auf die Leute fokussieren, die sie retten müssen. Dort eine konsequente, schnelle Bekämpfung vom Schlepperwesen.
Wie könnte das gehen? Bleiben wir doch bei diesem Punkt. Schlepperwesen bekämpfen, das ist auch etwas, was in den Kommentaren viel ist gekommen. Ja. Schlepperwesen, die muss man bekämpfen. Wie könnte man das machen?
Also, wenn der Westen fähig war, ein Regime wie das vom Herrn Gaddafi zu beseitigen, mit halt zum Teil militärischen Mitteln oder mit grossen Teils militärischen Mitteln, dann muss es Menschen möglich sein, auch ein Schlepperbandenwesen, das mafiöse Strukturen hat, halt auch mit militärischen Mitteln dort unten zu bekämpfen.
Also mit Geheimdienstaktivitäten, mit Truppen vor Ort, die die Schiffe zerstören?
Sie müssen in Libyen einigermaßen eine sichere Struktur aufbauen. Sie müssen die mafiösen Schlepperstrukturen aufbrechen. Sie müssen mit diesen beiden Regimes, wir haben ja einen Kampf in Libyen zwischen zwei Parteien, die der Regierung wollen, sie müssen den entscheiden. Das ist eben das, was den Amerikanern nie bewusst ist. Sie gehen intervenieren, aber was nachher dann folgt, das denken sie nicht weiter.
Mit militärischen Mitteln die Schlepper bekämpfen, Herr Meiner, wäre das eine Strategie?
Ja, ich finde das ziemlich paradox. Oder? Jetzt ist der ganze Fokus eigentlich, wenn man Medienkommentare und Politiker schaut, was die sagen, oder? Dann sind Schlepper das grosse Problem. Aber das grosse Problem sind doch Gründe, die Ursachen für die Flucht- und Migrationsbewegungen. Dort muss man ansetzen. Jetzt, wenn Sie die Schlepper Netz quasi zerstören. Erstens einmal, ich möchte dann mal noch sehen, wie man das genau macht. Oder? Das Gleiche kann man ja sagen im Drogenhandel, im Menschenhandel, in der Prostitution. Das sind alles solche vergleichbare Business, wo es ganz sicher enorme kriminelle Organisationen gibt. Aber das ist ganz schwierig zu bekämpfen. Und da muss man doch einfach mal noch etwas sagen, wenn sie flüchten als Flüchtling, dann sind sie darauf angewiesen, dass ihnen jemand hilft. Und das sind nicht einfach alles nur hochkriminelle Personen oder Gruppierungen, die das machen, sondern das können auch Menschen sein, die einfach aus Menschenliebe jemandem helfen, können nehmen, hier zu flüchten. Und das sind auch zum Teil Flüchtlinge selber, die in dem involviert sind, weil die müssen für ihre Flucht, wo oft die Etappen erfolgt, müssen die immer wieder Geld verdienen. Das heisst, das ist ein sehr komplexes Ding und ich bin gar nicht überzeugt davon, dass man da irgendetwas kann, bewirken kann.
Also Schlepper, die auch Fluchthelfer könnten sein, unter Umständen.
Ja, natürlich. Ja. Das ist so negativ konnotiert jetzt früher, wo man Leute aus der DDR zum Beispiel geholfen hat. Da hat man von Fluchthelfer geredet. Das war sehr nobel gewesen, oder? Weil die sind aus einem kommunistischen Land quasi geflohen. Das sind unsere Freunde gewesen. Und jetzt wo Leute kommen aus Afrika, ist das alles nur kriminell.
Gut, wenn man das gehört, was jetzt dein Mann hat erzählt, von diesen Bedingungen auf diesen Bord, wirkt das halt einfach auch sehr kriminell, oder?
Jetzt müssen wir schon aufpassen, dass man nicht die unglaublichen Verbrechen, die Schlepper machen, einfach verniedlichen. Das sind Leute, die Geld nehmen, damit sie Leute auf unsicheren Schiff in ein riesen Risiko, in eine lebensbedrohliche Situation schicken. Und da muss ich einfach sagen, für so Leute habe ich, wenn sie es auch aus wirtschaftlichen Gründen macht, habe ich null Verständnis. Und das ist etwas ganz anderes als ein Fluchthelfer aus der DDR raus, der sich bemüht hat, dass sein Flüchtling möglichst sicher und möglichst erfolgreich überkommt.
Kurze Replik von Herrn Meiner.
Man muss einfach wissen, oder? Das hat schon bei diesen Fluchthelfern gegeben, wo Leute geholfen haben aus der DDR, die das gegen Geld gemacht haben. Das hat es auch während dem Zweiten Weltkrieg gegeben, wie es auch andere gibt, die eben einfach aus Menschlichkeit das machen. Und das ist auch heute so. Und ich habe gar nichts gesagt, dass man die kriminellen Organisationen, die Menschenschmuggel, Menschenhandel betreiben, dass man die nicht bekämpfen sollte. Ich habe nur gesagt, das wird sehr schwierig sein.
Der Herr Wüthrich wartet auch schon lange am Telefon, SRF-Hörer aus Müllenthurn, Kanton Bern. Grüße, Herr Wüthrich.
Guten Abend, Frau Wolli.
Schlepper bekämpfen ist eurem Sinn und vor allem Flüchtlinge vor Ort helfen. Wie stellt ihr euch das vor, Herr Wüthrich?
Es ist folgendes, oder? Wir haben eine sehr grosse Anzahl in Jordanien und im Libanon.
Flüchtlinge aus Syrien, ja.
Und diese gewissen Gebiete sind total überfüllt. Und wenn man dort einen Teil könnte umsiedeln und platzieren und dort richtige Camp machen, wo man die dann könnte unterstützen, dass die Kinder die Schule könnten und sie gut aufgehoben werden. Und den Vorschlag habe ich schon vor ein paar Wochen gemacht an Politiker, aber es tut ja niemand Hand anlegen. Das ist jetzt das grosse Problem. Es ist eine ratlose Kette wie ohne gleich. Im ganzen Sache, oder? Letzthin war ja eine Konferenz in
kann ich jetzt auch gar nicht helfen.
Und da sind mehrere hundert Millionen sind angesprochen worden von den Arbeitsstaaten, die das Geld war zur Verfügung. Aber es müsste jemand, der das unternehmen, der das umsetzt. Um das gilt es.
Herr Wüthrich, merci vielmals. Wir nehmen das gerne gerade auf. Ihr seid Politiker, Gerhard Pfister von der CVP im Nationalrat. Man müsste einfach jetzt etwas machen. Das Geld wäre rum. Hilfe vor Ort, das ist auch etwas, was ihr unterschreibt. Ihr gebt ihm recht, nehme ich an. Warum macht man es nicht? Was läuft schief?
Ich kann nur für das machen, was die Schweiz macht oder was die Politiker in der Schweiz machen. Ich glaube, sie machen viel. Sie machen es Menschen möglicher. Wir machen viel. Und das Problem ist einfach, auch wenn sie sehr viel machen, es ist nicht genug. Und warum arabisches Geld, kuwaitisches Geld oder in dieser Konferenz nicht an diesen Orten ankommt, wo es eigentlich bestimmt wird, da haben sie ähnliche Situationen mit der Entwicklungshilfe. Das ist unglaublich komplex, zu schauen, dass die Mittel dort wirklich ankommen, wo sie gebraucht werden.
Herr Zismann, bleiben wir vielleicht bei dem Teil, den die Schweiz machen kann. Hier in der Sendung Forum auf SRF 1. Hasan Zismann ist als Kind in die Schweiz gekommen, aus Somalia und aktiviert sich. Ist aktiv in der somalischen Diaspora in der Schweiz. Was erwartet ihr von der Schweiz? Was sollte sie jetzt machen?
Also schauen Sie, was ich von der Schweiz erwarte, ist, dass sie mehr Informationsprojekte unterstützen. Also was jetzt der Herr Fischer gesagt hat, man muss Bodentruppen oder irgendwelche Geheimdienste, die Leute, die Schlepper, vernichten, das ist ein Witz. Und das ist auch ein Witz, irgendwelche Leute irgendwo Camps dort aufzubauen.
Warum?
Man muss die Leute vor Ort, vor allem ich rede für Somalia, man muss vor Ort in Somalia Informationsarbeit tätigen. Also ich persönlich habe jetzt mich engagiert, meine Organisation Horizon Charity zu gründen. Ich persönlich gehe jetzt auf September nach Somalia, gehe meine eigenen Leute informieren. Das heisst, ich mache eigentlich den Job von der DEZA. Das ist eigentlich nicht mein Job. Und DEZA tut eigentlich nichts unternehmen. Also gut,
da muss ich vielleicht jetzt sagen, fairerweise, DEZA ist nicht hier am Tisch und kann jetzt auf die Vorwürfe ohne Stellung nehmen und würde ganz sicher jetzt hier euch vehement entgegnen. Ja. Aber Information, oder das seht ihr als etwas sehr Zentrales an, dass man wirklich die Leute informieren. Herr Meiner, was ist denn bei euch etwas dringend? Wir haben jetzt auch wieder von diesem Botschaftsasyl gehört, das man wieder so einführen soll, etwas, was die Schweiz abgeschafft hat im 2013, dass die Leute wirklich vor Ort die Botschaft können und Asyl können verlangen. Das kommt wieder auf das politische Tapet. Verschiedene Parteien, die fordern, dass man das vielleicht wieder einführen sollte. Wäre das eine Möglichkeit, die ihr könntet euch vorstellen?
Ja, absolut. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe hat sich sehr dagegen gewehrt und das hat am Schluss auch sehr bedauert, dass das Botschaftsasyl abgeschafft worden ist, weil das ist ja sehr effektive Möglichkeit gewesen, um Menschen, die an Leib und Leben bedroht waren, wirklich zu retten. Und es war auch eine sehr günstige Form gewesen, weil man hat können quasi in diesen Ländern, wo die Botschaften gewesen sind, hat man gar können die Gesuche prüfen und dann haben die Menschen gar nicht müssen in die Schweiz kommen und da Monate oder Jahre lang warten auf einen Asylentscheid und in dieser Zeit hohe Sozialhilfekosten verursachen oder auch die ganzen Verfahrenskosten. Das heisst, man hat dann nur die Leute einreisen lassen, wo man gesehen hat, die haben eigentlich gute Chancen auf Asyl.
Es sind sehr wenige, oder? Sehr wenige so Botschaftsasyl, die ausgestellt worden sind. Es ist ja kein anderes Land mehr, das das eigentlich hätte in Europa.
Nein, es war so, dass wir tatsächlich nur etwa so im Durchschnitt 200 Menschen einreisen lassen, die dann Asyl bekommen haben. Ganz viele von diesen Gesuchen sind abgewiesen worden. Und wenn jetzt die Schweiz sich eingesetzt hätte dafür, dass die anderen europäischen Länder das auch eingeführt hätten wieder, oder? Das hat's ja, also Spanien zum Beispiel hat das auch mal gehabt, dann hätte man jetzt einen geschützten Zugang zum Asylverfahren. Das ist genau von dem, was ich vorher geredet habe, oder? Dann müssten die Leute gar nicht übers Meer kommen unbedingt, sondern man könnte das im Vorfeld, könnte man das schon prüfen.
Wenn das die Schweiz als einziges Land wieder einführt, dann ist Katastrophe, oder dann sind Schwierigkeiten gerade abzusehen. Das geht, wenn überhaupt, nur im europäischen
Bereich. Beschreibt uns die Schwierigkeiten.
Weil dann alle in die Schweizer Botschaften kommen. Und dann wird es für uns einfach ein Mengenproblem. Sorry, das klingt zynisch, aber wir müssen auch angesichts der grossen Zahlen, halt auch in der Grösse der Zahlen, können reden. Das kann die Schweiz nicht bewältigen. Zweiter Punkt, ich bitte Herrn Meiner schon, das ist ein Volksentscheid, dass das abgeschafft wird. Und wenn wir jetzt, zwei Jahre später, wieder sagen können, auch wenn das Volk mit sehr deutlicher Mehrheit das im Bewusstsein von den Konsequenzen abgeschafft hat, dann nachher wieder einführen, schaffen wir wieder Frustration. Zum Herrn Sismann, der auf Somalia geht, informieren, hervorragend, unterstütze ich jede von ihren Bemühungen. Das Problem ist einfach auch dort, wie wirksam ist das? Und auch Sie, oder? Wenn Sie auf Somalia runtergehen, Sie sind geradezu ein Beispiel für eine Existenz, die es in der Schweiz geschafft hat, die erfolgreich ist. Und wenn Sie Ihren Kollegen in Somalia sagen, kommen ja nicht in die Schweiz, weil es da oben da in der Schweiz so schlimm zu und her geht, werden Ihnen die meisten sagen, ja, aber dir geht es ja blendend. Und das ist, Sie können mit Informationskampagnen können Sie schon etwas erreichen. Aber die vielen, das Leiden, das Sie in diesen Ländern haben, und die Hoffnungen, die sich viele Leute zu Unrecht für Europa machen, das ist eine der grössten Schwierigkeiten.
Wir können jetzt Sismann reagieren. Zuerst noch mal schnell. Es gibt also auch Bürgerliche, die sich vorstellen könnten, dass man das Botschaftsasyl wieder einführen könnte, allerdings in Koordination mit der EU. Dass man sich da würde engagieren.
Dann ist es kein Botschaftsasyl mehr, sondern ein anderes System.
Herr Sismann, ihr seid kein gutes Vorbild, wenn ihr runtergeht und sagt, kommt nicht, wo man sieht es euch an, ihr seht gut aus, ihr habt sie geschafft in Europa.
Also das ist die Meinung von Herrn Fischer. Danke für das Kompliment, aber so, die Informationsarbeit in Somalia, das ist sehr wichtig. Also der Herr Pfister, er weiß nicht, wie viel, sagen wir jetzt, wie viele Somalier der in der Schweiz hat. Er weiß das jetzt nicht. Das sind knapp 10'000 Leute. Also das ist ein Bruchteil von anderen Staaten. Die Somalier haben jetzt aufgehört, irgendwelche Länder aufzusuchen. Denen geht es jetzt gut, zum Glück, in Somalia. Weil sie wissen, dass in Somalia jetzt wieder vorwärts geht. Also man muss die Leute oder die Regierung in diesen Ländern helfen.
Gut, auch da vielleicht noch schnell. Also es ist immer noch sehr ein schwieriger Zustand in Somalia. Es ist immer noch eine grosse Gefahr, wo man sich dort begibt. Es gibt immer noch sehr viele Leute, die aus dem Land raus flüchten. Ob schon jetzt sehen kann, jetzt eine Art der Regierung am Ruder ist, die aber auch nicht ganz für alle Gebiete tätig ist. Und doch auch immer, es gibt immer noch viele terroristische Anschläge und die Infrastruktur ist auch noch nicht so gut. Und auch die Schulen sind nach wie vor ein Problem. Aber die Lage, sagt ihr, hat sich verbessert. Ich würde gerne schnell auf Brüssel schalten, zum Oliver Washington. Die Pressekonferenz hat immer noch nicht angefangen. Ist das irgendwie ein Zeichen dafür, dass sie sich vielleicht doch noch zu weiteren Punkten verpflichten oder kann man das überhaupt mit interpretieren?
Ich würde es nicht so interpretieren. Das ist da in Brüssel so üblich, dass wenn Pressekonferenzen vielleicht auf die 8 Uhr angekündigt sind, dass es auch ganz viel, dass es auch einiges länger kann gehen, weil sie einfach viel miteinander diskutieren haben. Also ich würde da jetzt mal nichts drin interpretieren. Aber wenn ich noch zwei Sachen dürfte sagen, will ich das noch gerne kurz zu den Schlepper etwas oder zur Bekämpfung der Schlepper. Das ist offensichtlich ein Grund, warum, also wo über die EU-Staats- und Regierungschefs zurzeit auch ringen. Und zwar ganz einfach darum, weil das klingt sehr einfach und es klingt irgendwie auch plausibel, dass man das soll. Man soll die Schiffe zerstören und so weiter. Aber für die EU ist in solchen Situationen etwas ganz zentral, dass es eine rechtliche Grundlage gibt für so eine Intervention. Wenn es die nicht gibt, dann ist es eine Invasion. Das könnte sich die EU nie im Traum erlauben. Und nur schon, das klingt ein bisschen abstrakt und ein bisschen trocken, eine rechtliche Grundlage. Aber nur schon so etwas ist extrem schwierig, um das mit so einem Land wie Libyen sozusagen überkommen. Es müsste entweder die Anfrage sein von Libyen, dass Libyen sagt, EU helfen uns. Und wenn es die nicht gibt, was da in dieser Situation, würde ich sagen, zurzeit ziemlich aussichtslos ist, müsste es einen Beschluss geben vom UNO-Sicherheitsrat. Und auch das ist normalerweise eine extrem hohe Hürde. Und einfach, was ich will sagen, ist, es klingt einfach und es klingt plausibel, aber am Schluss ist das eine extrem komplizierte Veranstaltung. Wenn man das würde, also wenn man das wirklich würde wollen machen, auf libyschem Territorium Schlepper zu bekämpfen und ihre Schiffe dort zu zerstören.
Also klingt es mir nach einer Absichtserklärung, eurer Meinung nach, wo wenig Daten also, werden folgen vermutlich?
Also ganz viel von dem, was heute da diskutiert wird, das tönt viel mehr als eine Absichtserklärung. Also es sind viele, es sind Projekte für die Zukunft. Es hat noch ganz andere Beispiele. Man will zum Beispiel Migrationsspezialisten in Länder schicken, von Nordafrika und so weiter. Ganz viele Sachen, die heute diskutiert werden und heute beschlossen werden, das ist mit Blick auf die Zukunft. Und wo noch nicht in dem sind, sozusagen, wie konkret die Entscheidungen sind, das passiert jetzt morgen und so weiter und so fort. Sondern es ist wirklich vieles einfach Absichtserklärung. Und darum, glaube ich, muss man sehr vorsichtig sein mit den Erwartungen von dem, was heute bei diesem Gipfel rauskommt.
Was da rauskommt, das hören wir morgen Morgen in den Informationssendungen hier bei uns im Schweizer Radio SRF 1. Oliver Washington, herzlichen Dank nach Brüssel. Und nicht vergessen, ihr habt noch einen Auftrag von einer SRF 1-Hörerin im Gepäck. Wir kommen schon gleich Richtung 9. Ich würde gerne noch ganz eine kurze Schlussrunde machen. Beat Meiner, wir haben es schon gesagt, 2013 das tragische Unglück Lampedusa, dann hat es geheissen, nie mehr, so etwas darf nie mehr passieren. Jetzt sagen wir wieder, so etwas darf nie mehr passieren. Wird jetzt wirklich etwas angepackt? Ganz kurz, was glaubt ihr?
Ja, es ist ja gesagt worden, man will die Seenotrettung, das will man intensivieren und das finde ich sehr positiv. Das ist einmal das Wichtigste. Die Bekämpfung der Schlepper, das ist gut, das ist quasi die andere Massnahme. Ich glaube, es gibt sehr viele weitere Massnahmen noch, weil das ist eine unheimlich komplexe Herausforderung für Europa und für die Schweiz. Und wir können nicht sagen, ja, andere müssen auch und so, wir eigentlich nicht, sondern wir müssen uns dieser ganzen Komplexität stellen und an ganz verschiedenen Orten anpacken und einen Beitrag leisten.
Gerhard Pfister, ist es diesmal anders als 2013?
Es ist erst dann anders, wenn die EU einsieht, dass das nicht ein EU-Mandat muss sein, sondern ein UNO-Mandat. Und dann haben sie ja die rechtliche Grundlage, um wirklich in Libyen selber oder vor Ort in Nordafrika die Leute in Empfang zu nehmen und damit das Schlepperwesen am wirksamsten zu bekämpfen.
Hasman Sismann, was ist euer Wunsch ganz kurz für die Zukunft?
Also mein Wunsch ist, dass die Schweiz ist ja bekannt für humanitäre Hilfe. Also die Schweiz sollte wirklich die Flüchtlinge helfen. Und vor Ort und nicht irgendwelche Camps in Libyen oder dort aufbauen. Die Leute wollen nicht dort bleiben, die Leute sind geflüchtet. Entweder die Leute da in Europa holen oder die Leute vor Ort helfen. Mit Informationsarbeit. Und die Leute müssen dort hin, man muss die Leute vor Ort helfen.
Hilfe vor Ort. Ich danke euch ganz herzlich für die engagierte Diskussion. Merci vielmals, dass ihr da seid. Herzlichen Dank.
SRF 1 Forum.
Die Gäste von
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.